Guten Morgen, herzlich willkommen bei Radio Raclette. Hier sind Ihre Freunde Mathieu und Lars. Ja, wir bringen Sie gut durch den Morgen, ja. Mit Mathieu für Wetter und Verkehr.
Guten Morgen, also ich finde es peinlich, dass ich Radio Raclette sagen. Aber ich bin sehr froh, euch wieder zuzusehen und zu hören. Jetzt an dem Vormittag.
Genau, immer eine gewisse Grundaggressivität auch in die Stimme reinbringen, ne? Weil die Leute stehen morgens auf und wir müssen erstmal alle richtig wach kriegen, ne?
Richtig.
Also und das machen wir natürlich mit Wetter und Verkehr!
Wetter und
Verkehr! Stop and go auf der 100! Ja, da geht nichts mehr, ist voll!
Heute sowieso, ihr könnt nicht mehr voranfahren und es regnet, also nicht mal aussteigen. Weiterfahren.
Das war natürlich nur Spaß. Herzlich willkommen zur neuen Folge Paris an der Spree. Mathieu, schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich.
Dass du den Weg ins Studio Bummins gefunden hast.
Oh, schön. Ja, ja, es war schwieriger heute, aber ich habe es trotzdem mitgekriegt.
Wieso schwierig? Hast du verlaufen oder was?
Ja, auf dem Champs-Élysées.
Ach ja, okay, ich verstehe. So, wir müssen ganz kurz eine kleine Mini-Aufarbeitung von der letzten Folge machen. Wir haben ja mit René gesprochen, René Treder, und unter anderem über unsere neue Wortschöpfung, Hypernoilismus. Und tatsächlich hatten wir uns doch beide dann später bei dem Thema Bildung darüber unterhalten und ich habe mich explizit darüber aufgeregt, dass das immer noch Ländersache ist, das Bildungssystem. Ja. Und es hat uns tatsächlich, haben uns welche geschrieben zu dem Thema und haben versucht, mich ein bisschen aufzuklären. Das würde jetzt allerdings so zeitlich in den Rahmen sprengen, diesen Text jetzt vorzulesen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank an die lieben Leute da draußen, die versucht haben, ein bisschen Licht in mein Dunkles oder in unser Dunkles zu bringen.
Also das ist die Frage. Also entweder wir werden das teilen oder wir müssen das dann mal aufnehmen.
Du, wir müssen das sowieso noch machen, weil wir haben letzte Woche schon festgestellt, dass wir mit dem Bildungssystem einfach noch gar nicht so richtig durch sind.
Richtig. Ne?
Weil das einfach viel zu breit gefächert ist und das holen wir dann einfach an der Stelle dann nochmal nach. Aber schon mal vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die uns geschrieben haben.
Macht weiter, bitte.
Macht weiter. Ich würde auch gerne weitermachen, aber das Problem ist, ich muss ein bisschen wehleidig sein jetzt so kurz.
Sag uns bitte.
Kennst du Schienbeinschmerzen?
Ja.
Ja.
Also ich kenne die beiden Wörter.
Schienbein und Schmerzen, sehr gut.
Sind
nicht
drei, ja?
Also nein, das sind zwei.
Ja, okay.
Schienbein. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich... Also ich möchte jetzt einfach mal einen Ratschlag von dir haben, ne? Du als kleiner Hobby-Physiotherapeut. Also wir tun seit zwei Tagen so dermaßen die Schienbeine oben weh, die Muskeln, was ich da jetzt am schlauesten machen kann.
Also die erste Frage ist, woher kommen diese Schmerzen?
Das weiß ich nicht.
Weil du siehst nicht nach Muskeln im Schienbeinbereich.
Doch, jetzt wird man nicht pumpig, weil jeder hat vorne auch an den Schienbeinen Muskeln.
Ja. So, ich muss ehrlich sein, ich glaube, es liegt an eins fest.
An was?
An einem Thema fest. Also öfter ist es so, dass es jetzt ein kleiner Abstand kommt zwischen der Schienbein, also der Knochen und der Muskel, der da vorne steht. Und das muss man korrigieren mit also einer Laufanpassung, also zum Beispiel eine Schuhsohle oder so. Also deswegen würde ich ja...
Ich habe alles erwartet, aber keine ernsthafte Antwort.
Ich weiß. Also das
gut,
ist,
nein, ja, ist toll. Ja,
also ich wurde an Orthopäden oder direkt beim, nicht Schuster, aber so.
Ich habe extra die bunten Socken angezogen heute für dich.
Ja, das finde ich schön.
Ja?
Und ich finde
die Zuhörer sehen das natürlich, die ZuhörerInnen sehen das natürlich nicht.
Die fühlen das.
Die fühlen das.
Die finden das.
Bunte Socken. Bunte Punkte auf dunklen Socken. Ja.
Das ist schön. Also deswegen würde ich das weiterhin empfehlen. Und noch einmal, du weißt, also ich bin gerne der Überraschungsperson. Also du erwartest
sehr gut, sehr gut.
Nicht ernst, wird ernst oder andersrum.
Nee, voll gut, voll gut. Finde ich gut. Okay. Vielen Dank für dein Statement und für den ärztlichen Rat. Ich werde mir dennoch nochmal ein Konzil irgendwie besorgen, von jemandem, der Ahnung hat.
Du bist ja die dritte Meinung.
Ja, naja. So. Wir wollen mal nicht streiten heute. Ne?
Zugverspätung, dritte Meinung.
Weil streiten tun wir uns ja... Selten.
Selten.
Es kommt mal vor. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute auch über Streitkräfte sprechen.
Richtig.
Ne? Wir haben uns nämlich heute mal vorgenommen, ein bisschen über die Streitkräfte Deutschlands, Frankreich zu sprechen. Generell wollen wir uns mal ein bisschen den Wehrdienst angucken.
Genau.
Zivildienst und alles, was in der Vergangenheit, muss man ja sagen, dazu gespielt hat. Ne?
Und was auch in Zukunft passieren könnte oder kann.
Absolut. Absolut, absolut. Wie ist das bei dir? Hast du in Frankreich noch irgendwie Wehrdienst gepflegt oder musstest du antreten? Zivildienst eventuell auch?
Also eigentlich so ist das in Frankreich seit 1997 ist es abgesetzt, also es könnte ja abgesetzt oder ausgesetzt. Also jetzt
abgesetzt, ausgesetzt?
Definitionszeit. Aber abgesetzt ist
seit 97.
Ja,
abgesetzt heißt, es kommt nicht mehr wieder.
Ja, und ausgesetzt heißt,
es ist ausgesetzt, es könnte sein, dass es gegebenenfalls nochmal wieder eingeführt
richtig,
wird.
Richtig, also das heißt, es wurde ausgesetzt, also ziemlich
deutschlandähnlich. Genau.
Ja, genau richtig. Von Jacques Chirac, als er Präsident wurde. Und daher, also wie alle wissen, ich bin jetzt 25 seit 5 Jahren. Daher bin 97 sollte ich nicht einsteigen bei der Wehrdienst. So daher für unsere Zeit, also meine Zeit, ist so, dass du jetzt einen Tag zur Verfügung stellen musst und dann wird ja auch alles vorgestellt. Also zum Beispiel, du gehst einen Tag, die prüfen, ob du dann auch schreiben und lesen kannst. Also es gibt wirklich so du verbringst einen Tag da bei der Armee, der wird vorgestellt, was es ist, was, also du kriegst keine Waffe oder so in der Hand, natürlich nicht. Aber
wieso nicht? Hä?
Weil alle...
Oder guck, ob jemand mit einer Waffe umgehen kann. Was macht man, wenn man das nicht am ersten Tag macht?
Naja, klar. Also was solltest du machen? Also deswegen ist es gut, wenn wir jetzt mehr Informationen über Armee bekommen, weil es geht nicht nur um Waffen. Es geht um Kräfte, aber es heißt nicht nur Waffen. Daher, also du gehst so in den Tag, du hast Prüfungen und am Ende die wirklich schlecht bei der Prüfung sind, dann werden in einen anderen Raum gebracht und dann fragen, also wie sieht's aus mit Ausbildung und so weiter. Mhm. Es gab einen Wunsch der Anpassung, als Macron jetzt dann eine Kampagne gemacht hat. Sein Wunsch war, dass es jetzt einen dreimonatigen Zeit gibt, also nicht nur unbedingt dann jetzt gerade für Wehrdienst, sondern auch Zivildienst. Also
das das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es halt auch sowas wie Zivildienst gab.
Ja, also so wie wir es in Deutschland kennen, ist es gar nicht der Fall.
Okay.
Sowas gibt es nicht bei uns.
Trauerst du dem so ein bisschen nach, dass du diese Möglichkeit nicht hattest? Sowohl Wehrdienst zu leisten als oder auch Zivildienst?
Das ist eine interessante Frage. Also für mich ist es so, für mich nicht. Aber auf zwei Gründe. Der erste, weil ich das nicht kannte vorher.
Okay.
Also das von Deutschland. Und zweites ist, wir haben schon über die Bildung oder vorher über diese ganzen Studium und so weiter geredet. Und bei uns in Frankreich geht darum so Abi und dann schnellstmöglich einsteigen und weiter. So.
Okay.
Und in meinen Gedanken, beziehungsweise in viel französische junge Leute Gedanken, ist es so, es ist eher ein Stolperstein auf dem Weg. Du verlierst Zeit, statt du gewinnst Zeit, um dich zu überlegen, um was zu erfahren, um was Gutes zu tun in deiner Jugend. Was ich schade finde, aber so ist das bei uns. Genau.
Okay, bei mir zu meiner Zeit, als ich so 18, 19 war, wo das ein Thema gewesen ist, gab es das ja tatsächlich noch, den Wehrdienst. Und habe dann natürlich vorbildlich verweigert, wie sich das... tatsächlich lag das Interessengebiet da halt einfach nicht. Ne? Also ich habe mich im Leben nicht bei der Bundeswehr gesehen. Also wirklich... hätte kein Argument eingefallen und ich war aber tatsächlich bei dieser Musterung, ne, man musste ja zu dieser Musterung gehen und dann, wo halt körperlich und dann später auch psychologisch gecheckt wird, ob du geeignet bist und dann wird man ja eingestuft.
Und da hast du von deinen Schienbeinen geredet.
Da habe ich von meinen Schienbeinen geredet, aber weil ich habe auch Kniebeuge musste ich machen und meine Knie, die knacken bei jedem Kniebeuge.
Okay.
Ne? Und ich dachte eigentlich so, das kriegen die niemals hin. Dann habe ich auch beim Sehtest absichtlich falsch was vorgelesen und so, aber das haben die alles durchschaut. Naja, jedenfalls wurde ich dann mit T2 eingestuft. Das heißt, ich hätte bis auf irgendwie Kampfjetflieger oder irgendwie so, hätte ich irgendwie gefühlt alles machen können. Und Panzer war ich zu groß, hätte ich auch nicht machen können.
Und ich war zu klein.
Und da sind aber so Leute ausgemustert worden, gefühlt, weil sie eine feste Zahnspange haben. Die sahen aber total sportlich aus, wo man so denkt, so ja, so stelle ich mir auch einen Soldaten vor, kräftig gebaut und so. So stellt man sich das vor. Aber tatsächlich hätten sie mich durchgewunken. Somit musste ich dann einen Verweigerungsantrag stellen. Dann schreibt man ja auch einen Text dazu,
okay,
ne, warum man verweigert. Sagen wir mal ehrlich, also heute kann ich ehrlich sein. Hoffentlich hat es kein Nachspiel mehr.
Warte kurz.
Den ersten Text,
du bist noch nicht 40.
Den ersten Text habe ich selbst geschrieben. Der wurde abgelehnt. Das heißt, man hätte mich weiterhin einziehen wollen und den zweiten habe ich aus dem Internet kopiert. Und der hat dann funktioniert.
Also,
so, daraufhin durfte ich dann Zivildienst machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ist tatsächlich eine Zeit, die ich definitiv nicht missen möchte.
Mhm.
Ja, weil es, glaube ich, für meine Persönlichkeitsentwicklung, wie es ja immer so schön heißt, aber wirklich viel, viel Gutes getan hat. Ne? Also ich habe bei einer Sozialstation gearbeitet, also Pflegedienst. Cool war auf jeden Fall, dass sie für mich als Zivi direkt schon mal ein Auto da hatten. Ich habe einen niegelnagelneuen Polo gekriegt. Ja, der hat da 2 Kilometer drauf. Der ist gerade von der Rampe hinten runtergefallen und dann sagen sie so, ja, Gola, hier, das ist dann hier ihr Wagen. Damit fahren sie. Und meine Hauptaufgaben waren so, wie ich Rezepte abholen, Verordnungen bei Ärzten. Später habe ich dann noch so, ja, habe ich so Einkaufsdienste gemacht für ältere Leute. Das war der ursprüngliche Plan. Nachdem ich da aber 3 Wochen gearbeitet habe, ich muss kurz die Geschichte erzählen, auch wenn es jetzt vielleicht Leute langweilt, ist mir aber egal, hat ein Kollege, sagen wir mal, einen über den Durst getrunken und ist noch Auto gefahren, dem wurde der Führerschein entzogen.
Oh.
Und das ist natürlich bei so einem Pflegedienst und er war zudem auch noch Krankenpfleger, das ist ja nochmal ein Unterschied, weil er darf Medikamente verabreichen und Spritzen setzen und so weiter und so fort. Das dürfen die normalen Pfleger ja nicht. Und dem haben sie auf jeden Fall den Führerschein entzogen. So, das heißt, er hätte jetzt eigentlich die 2 Monate, wo er seinen Führerschein abgegeben hat,
Fahrrad fahren müssen.
Ja, ist aber unmöglich, weil die ein relativ großes Gebiet haben. Okay. Ne? Mhm. Das hätte der zeitlich, die Dispo hätte er nie im Leben einhalten können, okay, an Leuten, die er anfahren muss und behandeln muss. So, von daher sind sie dann auf den Trichter gekommen, naja, wir setzen dann den Kollegen bei Herrn Gola rein. Mhm. Ne? So,
Fahrdienst
gemacht. Habe ich Fahrdienst gemacht. So, und dann hat er immer gesagt, ja, ey, ich muss jetzt hier dit und dit machen bei dem Patienten. Du kannst im Auto warten, du kannst auch mitkommen. Und da habe ich erst so gedacht, so, oh nee, ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie mir irgendwelche Wundlegung, Dekubitus irgendwie anzugucken, weil es halt echt, ist halt unangenehm, ja, sowohl vom Geruch als auch vom Aussehen her, aber andererseits habe ich mir gedacht, so jetzt Arschbacken zusammen, weil wenn du die Chance schon hast, nimmst du jetzt hier alles mit. So, und da habe ich mir echt Dekubitus angeguckt, vollgeschissene Betten, vollgekotzte Betten. Schlimmste allerdings, das klingt jetzt alles schon mal ziemlich gruselig, aber das Schlimmste war allerdings, wir mussten auch immer jeden Tag zweimal, zumindest in unserer Schicht, zweimal eine Kita anfahren. Und dann dachte ich immer so, hä, beim ersten Mal, wie, ich muss jetzt hier eine Kita anfahren. Ja, da war ein 4-jähriges Mädchen, was aufgrund einer, ich weiß es ja nicht mehr ganz genau, Harnwegsinfektion damals, hat das Pinkeln bei ihr auf jeden Fall nicht funktioniert. Und die mussten wir kathetern.
Oh nee, die Arme.
Ja, aber du wirst lachen. Die Alten, todeswehleidig dabei. Und das 4-jährige Mädchen war das entspannteste, die entspannteste Person, die ich mir überhaupt beim Kathetern vorstellen kann.
Also, sie kennt es nicht anders, ne?
A, kennt sie es nicht anders. Und B, gehen Kinder da, glaube ich, nochmal mit einer ganz, ganz anderen Sache ran. Und das, diese Situation, das war der prägendste Moment in diesem ganzen Zivildienst. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das andere war auch alles lehrreich und super, dass man das mal gesehen hat. Aber das Kathetern von 4-jährigen Mädels, das war echt so ein bisschen, also ich habe selber nichts gemacht. Ich habe immer nur so ein bisschen, ja, irgendwie was gegeben, ja, oder so, ne? Ein bisschen unterstützt, aber das war schon echt krass. Von daher möchte ich das nicht missen. Und deswegen würde ich mir das eigentlich auch wünschen, dass es das eigentlich in der Art und Weise wieder gibt, weil es, glaube ich, vielen Leuten ein bisschen was mit auf den Weg gibt.
Aber jetzt gibt es immer noch die Möglichkeit, Zivildienst zu machen.
Ja, ist richtig, ist aber halt alles super freiwillig, ne? Und ganz ehrlich, freiwillig hätte ich es nicht gemacht. Also ich hätte mich nicht freiwillig für ein soziales Jahr zum Beispiel gemeldet. Die Möglichkeit gibt es ja auch, ne, dass du dich freiwillig für einen sozialen Dienst meldest und ja, mehr oder weniger in Anführungsstrichen ehrenamtlich da Leute unterstützt. Ne, bei uns gab es halt relativ verhältnismäßig gutes Geld, in Anführungsstrichen, ne, für das, was wir da gemacht haben.
Okay, also weil es also vergütet wurde und jetzt genau, freiwillig, richtig, theoretisch, es gibt's, theoretisch gibt's nicht.
Ja,
es gibt trotzdem einen,
genau, es gibt einen Obolus, genau, aber das ist da, glaube ich, nicht mehr vergleichbar. Keine Ahnung, müsste man nochmal explizit recherchieren, aber der Anreiz ist halt einfach nicht mehr groß genug für die Leute.
Mhm. Ne? Okay.
Von daher würde ich mir das gerne zurückwünschen.
Ja, das ist schon ein interessantes Thema. Also ich finde, heute unsere Generation und so weiter, wir wollen die Möglichkeit haben. Also das heißt, die Pflicht ist irgendwie gefühlt, heute ist irgendwie so Vergangenheit. Ja, in der Gesellschaft ist das, welche Verantwortung habe ich, welche Verantwortung trage ich und welche möchte ich tragen oder nicht tragen. Also da möchte ich blind sein und dann einfach weiterlaufen oder möchte ich sehen, was drumherum passiert und dann entscheiden. Ich finde einerseits sehr, sehr gut, weil dann kriege ich dann Selbstbestimmung und dann dadurch werden auch Leidenschaft dann erzeugen. Also wenn ich jetzt etwas mache, ist das, weil ich daran fest glaube.
Genau. Ja.
Andersrum ist es weniger Involvierung von vielen Menschen, der Mangel an Informationen in sich und ein Interesse dann letztendlich. Wie du sagst, also bei dir ist jetzt die Erfahrung, die du gemacht hast, okay, naja, eigentlich ist super, dass ich gemacht habe.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin da auch reingewachsen, ne? Also das war jetzt nichts, was ich freiwillig getan hätte, aber dadurch, dass man es halt zwanghaft machen musste, bin ich aber da drin ziemlich gut aufgegangen. So. Und ich meine, welcher Sektor braucht gerade richtig viele Leute? Das ist unter anderem der Krankensektor, Pflegesektor.
Auf jeden Fall.
Ne? Und ich glaube, man könnte durch die Einführung dieser Pflicht halt wieder ein bisschen, ja, für Input sorgen bei den Leuten und den einen oder anderen vielleicht sogar den richtigen Berufsweg geben.
Wie viel verdient man dann in einem FSJ?
Weißt du das? Keine Ahnung.
Freiwilliger Dienst wird bezahlt. Man spricht von Taschengeld. Ja, also der Betrag setzt sich zusammen aus 320 Euro Taschengeld und 40 Euro Verpflegung, Kostenzuschuss.
Okay.
Also der Taschengeld, also dieses kleine Teil, wird von deiner Einsatzstelle aus bezahlt.
Ach so, okay, also wo du angestellt bist.
Genau, richtig.
Ja. Okay, also der dich quasi, bei dem du bist.
Genau, richtig.
Zahlen, ja. Okay, alles klar.
Und eigentlich, ich finde es interessant, also ich würde gerne jetzt weiter vielleicht gehen in dem Thema Wehr, also Armee und Streitkräfte. Wenn,
gerne.
Okay. Nur
gerne,
das gerne. Kurz dafür, davor hatte ich ein Thema über dieses ganzen freiwillig und nicht freiwillig. Ja. Und ich denke, in Afrika gibt es verschiedene Entwicklungsländer. Einen von diese Länder wurde eingeführt, dass jeder Einwohner einen Tag pro Monat für sein Umfeld, Umgebung dann sich einsetzt.
Ah, okay.
Also in seinen Kraftkapazitäten, also ob er besondere Ausbildung hat oder besonderes Wissen, Beruf, Ausbildung.
Also rein theoretisch, wenn ich jetzt ein Fliesenleger wäre, könnten die jetzt zu mir sagen, okay, Sie können super Fliesen legen. Mhm. Bitte räumen Sie an dem Tag Zeit ein, um irgendwie, keine Ahnung, im Gemeinschaftshaus Bar zu fließen.
Richtig. Oder oder die Schule wieder zu erweitern.
Ah, okay,
und so
alles
weiter.
Klar. Ja,
genau, richtig.
Ich verstanden.
Und also das Ding ist, dass jetzt tatsächlich gibt es ein Problem, wenn du es nicht machst. Also es gibt dann krasse Strafen und also es kann auch so bis zum Gefängnis gehen. Aber eigentlich finde ich das wirklich toll, weil wenn du dann dir vorstellst, wir sind jetzt vier in Raum gerade, wenn jeder von uns 8 Stunden dann pro Monat geben würde, ja, am Ende sind wir dann bei mehr als 80 Stunden kostenfrei gegeben, ja, also pro Jahr. Es heißt, es ist eine Vollzeit, das für eine Woche gearbeitet hat.
Ja.
Stell dir mal vor, alles, was wir dann jetzt produzieren können, quasi kostenlos auf unserer freien Zeit, was heißt dann 8 Stunden für uns pro Monat, ja, also das ist echt auch nicht so viel. Und dann kann man dann echt viel dann lokal machen und das finde ich echt richtig cool, weil also das Problem jetzt kommt dann davon, wollen wir das Pflicht machen, also muss das von der Stadt. Also ich würde das eher unterstützen in Richtung Steuerbefreiung, ja, wenn du es machst, dann kriegst du dann auf
Steuerbegünstigung,
genau,
sagen wir mal
richtig,
der Stelle,
ja,
ne?
Also Rabatt.
Ja, Rabatt, Steuerrabatt.
Ja, richtig, bezahlt einen Monat und kriegt 2 frei.
Ja. 2 frei.
Also sowas in der Richtung, dann der motiviert die Leute dann auch, wenn sie jetzt eine andere Anregung, so ein Nettling haben, dann dass sie dann was machen.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen. Also hättest du damals noch die Wehrpflicht mitbekommen in Frankreich? Wärst du zu den Streitkräften gegangen oder wärst du zum Zivildienst gegangen?
Na, also wenn ich wirklich dann Pflicht gehabt hätte, wäre ich dann zum Streitkräfte gegangen. Genau. Ja, aber
genau.
Ich glaube, ich hätte es gemacht. Ja, genau. Ich hätte es gemacht, weil ich finde es trotzdem dieses. Ich habe während meines Studiums ja auch überlegt, dann auch tatsächlich dann 6 Monate oder ein Jahr dann bei der Marine zu machen in Frankreich.
Okay.
Also mit meiner Masterarbeit, dann dürfte man so wirklich dann 6 Monate als also Aspirant Officier, also so aus
Kartoffelschälen.
Azubi-Lieutenant quasi. Also dürfte man dann jetzt einsteigen und dann jetzt während 6 Monaten ein Jahr, das ist auf ein Riesenschiff dann als zweiter Leutnant arbeiten, dann da einen Teil dann auch die Befehle und so weiter, also die ganzen Organisationen zu machen. Letztendlich, also das habe ich nicht gemacht am Ende, weil verschiedene Gründe, aber ich habe mir recht lange überlegt, ob ich das nicht mache, um zu entdecken eigentlich.
Okay.
Und auch was zu erleben, der meiner Meinung nach so diese ganzen Abenteuer, die du dir auch vorstellen kannst, die dahinter stehen, ne? Also das ist für mich, ja klar, es gibt dieses Armee, teils positiv, teils negativ, aber für mich ist ja dieses, ich komme von Rugby, dieses Judo, dieses menschliche Abenteuer, die jetzt machen, dass so vor dir eine Herausforderung steht oder einen Stein im Weg legt und wie werden wir es gemeinsam dann überwinden, weitergehen und dann tatsächlich das letztendlich, Entschuldigung, dass es dann was Positives rauskommt für meine Vater- oder Mutterland, ne? Genau.
Also bevor wir jetzt hier weiter noch ein bisschen so rumstottern, wie ist es besser, dass wir den Leuten offerieren sollten, dass wir nicht untätig waren und uns einen Gast ins Studio geholt haben, der wahrscheinlich da etwas besser und genauer was zu erzählen kann. Wir haben uns im Vorhinein darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das steht nämlich in unseren AGBs. Wer bei Paris einer Spree die Datenschutzverordnung unterschrieben hat und den Vertrag über dieses Unmengen an Honorar, was wir auszahlen an unsere Gäste, ne? Also in dem Fall 2 Getränke und ein paar Kekse.
Die Getränke hast du selbst gebracht.
Also okay, ja, schön. Also für ein paar Kekse haben wir uns auf das Du geeinigt und begrüßen in unserer illustren Runde den Raik. Guten Morgen, Raik.
Guten Tag, sagt man bei der Bundeswehr. Zu jeder Tageszeit.
Entschuldigung, ich war noch so ein bisschen in diesem Morningshow. Aber da haben wir schon mal das erste Ding. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt bei der Bundeswehr nicht ganz nachvollziehen kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass man anscheinend den ganzen Tag guten Tag sagt.
Kein Problem.
Gibt's keinen guten Morgen?
Nein.
Guten Abend?
Also ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich sind wir alle nur Menschen. Ja? Bürger in Uniform, sagt man so schön. Wir begrüßen uns natürlich auch mit guten Morgen. innerhalb der Abteilung oder der Einheit.
Sehr
aber
gut.
Grundsätzlich heißt es guten Tag.
Okay, grundsätzlich guten Tag. Mathieu, merkst du dir das bitte, ja?
Grundsätzlich guten Tag,
muss der ich jeden Tag sagen. Der frischt mehr Kekse hier nebenbei, wirklich.
Grundsätzlich guten Tag.
Nee, wir müssen die Leute jetzt mal kurz ins Boot holen. Wir haben netterweise den Reik überzeugen können, uns heute ein bisschen faktisch zu dem Thema zur Seite zu stehen. Reik ist aus unserem privaten Freundeskreis. Deswegen war der Gag mit dem Du am Anfang. Ein Gag halt. Wir haben natürlich schon des Öfteren im Freundeskreis mal natürlich darüber gesprochen, wie das so beim Grillabend ist. Hey, wie läuft's auf Arbeit? Und irgendwann kriegt man raus, ach Mensch, der Reik, der ist ja bei der Bundeswehr. So, und
da hat er guten Tag gesagt.
Da hat er auch guten Tag gesagt. Und da haben wir uns gedacht, super, wir reden heute über Wehrdienst, Bundeswehr, Zivildienst. Wir brauchen ein bisschen Expertise, deswegen ist der Reik heute hier.
Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Bitte, bitte.
Willkommen.
Schön, dass du Zeit hast. Vielleicht, um die Leute kurz die kleine obligatorische Forschungsrunde zu starten, könntest du ja mal kurz deinen Werdegang mal abreißen. Ja, wie du
zur aber Bundeswehr,
ob du immer noch im Pflichtwehrdienst festhängst oder ob du das freiwillig machst oder ob dich jemand dazu gezwungen hat.
Bist du noch in freiwilliges Soziales Jahr?
Nee, vielleicht kannst du kurz mal den Leuten da draußen erläutern, wie quasi dein Werdegang war.
Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin tatsächlich noch zu einer Zeit zur Bundeswehr gegangen, als die Wehrpflicht noch bestand. 2003. Habe dort meinen Grundwehrdienst abgerissen. Das waren damals 9 Monate. Und habe mich dann aber entschieden, die Bundeswehr zu verlassen und ins Zivildienst einzusteigen. Habe dann eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, was aber nicht meine Erfüllung war. Also ich konnte mir nicht vorstellen, das den Rest meines Lebens zu machen.
Mhm.
Ne? Und habe mir überlegt, Mensch, bei der Bundeswehr hat das doch ganz gut funktioniert, hat mir gut gefallen. Mal schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Habe mich beworben, habe viele Gespräche geführt. Und bin dann 2007 zurück zur Bundeswehr. Ja, und bin quasi seitdem bei der Bundeswehr bis heute. Bin auch kein Wehrdienstleistender mehr.
Und sehr gut.
Auch Bravo. Kein Zeitsoldat mehr, sondern ich bin Berufssoldat. Das heißt, für den Rest meines Lebens habe ich mich diesem Arbeitgeber verpflichtet. Und habe natürlich mehrere Stationen durchlaufen. Und diene derzeit im Kommando Luftwaffe. Für die, die sich in den Strukturen nicht so auskennen, das ist quasi die höchste Ebene der Luftwaffe, die im übertragenen Sinne sagt, das Flugzeug fliegt, das fliegt nicht und die Bodentruppe geht dahin und dahin.
Okay.
Dort mache ich meinen Dienst.
Übergeordnet klingt das so ein bisschen wie eine Dispo, also disponieren von Personen und Material.
Stellst dir im übertragenen Sinne ruhig so vor, ja.
Okay. Naja, man muss ja, wir haben ja tatsächlich jetzt nicht so die tiefgründige Ahnung, was da die einzelnen Positionen und Arbeitsgebiete angeht. Ne?
In der Tat.
In der Tat, ja, sagt der Franzose. von daher ist es gut, dass du hier bist und uns mal da ein bisschen mitnimmst, sozusagen. So.
Ich hatte zum Start schon eine kleine Frage. Also du hast gesagt, okay, für den Rest deines Lebens bist du dann engagiert. Quasi.
Ja. Das ist doch kein Theater. Wir haben ihn engagiert. Ja, hier, Friedrichstadtpalast. Bis zum Lebensende, bis du in Rente gehst.
Als Neckermann muss man schon sagen, er ist engagiert.
Ja, okay,
ist engagiert. Es heißt, also es sind kurzfristige Verträge, dass du verlängerst, ist ein unbefristeter Vertrag. Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich, der Grundwehrdienst, wie er damals bestand, endet ja. Damals noch nach einer Zeit von 9 Monaten.
Mhm.
Man kann sich dafür entscheiden, Zeitsoldat zu werden. Ist natürlich an gewisse Voraussetzungen und Bewerbungen gebunden und kann dann eine gewisse Zeit oder einen Zeitvertrag bei der Bundeswehr unterschreiben, der variiert. 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre.
Mhm.
Mittlerweile sogar 25 Jahre.
Okay.
Das Maximum. Ja? Ich habe mich damals für 12 Jahre entschieden und habe die 12 Jahre auch abgerissen und wollte dann aber weitermachen. Ich bin gerne Soldat. Und von daher war die Wahl zum Berufssoldaten für mich nicht schwer. Man muss natürlich wieder Voraussetzungen erfüllen und muss sich dafür bewerben.
Okay.
Also eigentlich grotesk, weil du musst dich dafür, dafür bewerben, bei einem Arbeitgeber länger bleiben zu wollen. Länger arbeiten zu wollen. Ja?
Ja, es gibt Arbeitgeber, die sehr teuer bezahlen, um die Mitarbeiter loszuwerden. Also das.
Oder wie die Bundeswehr, die sehr viel Geld bezahlt, um Mitarbeiter zu kriegen.
Ja.
Teilweise. Aus bestimmten Bereichen. Ja.
Das stimmt.
Ja, da wären wir eigentlich schon beim spannenden Thema. Eigentlich wäre ja dann quasi ein verpflichtender Wehrdienst ja eigentlich ein Pro-Argument für euch als Bundeswehr, weil ihr dadurch ja wieder neue Leute quasi erstmal, ich sag mal in Anführungsstücken irgendwie reinschnuppern lasst und vielleicht davon überzeugen könnt, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu wählen.
Oder die Selbstüberzeugung. Es sind.
Oder selbst die Überzeugung sind, ja. Das gibt's natürlich auch. Also von daher, jetzt ist das ja quasi in Deutschland ausgesetzt, wie wir gelernt haben, ne? Wie bei den Franzosen ja auch. Das heißt, es gäbe theoretisch ja die Möglichkeit, dass irgendwann im Verteidigungsministerium sagt, wir führen die Wehrpflicht wieder ein. Angenommen, man würde es wieder einführen wollen, jetzt mal völlig abgesehen von Umfang und Art und Weise.
Ja.
Ne? Aber wärst du persönlich dafür offen und würdest dir das wünschen? Oder sagst du, nein, eigentlich ist das Aussetzen der Wehrpflicht der richtige Weg gewesen, um, keine Ahnung, Gelder zu sparen?
Nein, also kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich bin definitiv ein Fürsprecher für die Wehrpflicht und bin auch der Meinung, dass die wieder eingeführt werden kann, weil das nicht nur eine Stütze für die Bundeswehr ist und eine Rekrutierung quasi von jungen Menschen, die sich dafür interessieren, auch weiterhin oder weiterzukommen in ihrem Dienst, aber auch für die Gesellschaft. Ja, wir haben es vorhin angesprochen oder ihr habt es vorhin angesprochen, der Zivildienst spielt da auch eine Rolle.
Ja.
Und da muss ich, glaube ich, hier nicht großartig tönen, was das für die Gesellschaft bedeutet, die Unterstützung zu erfahren. Also für mich ein ganz klares Ja.
Ja, okay. Wäre auch meine Meinung, ehrlich gesagt. Ich wäre auch dafür, dass es wieder eingeführt wird. Und Mathieu, ziehen wir dann gleich mal wieder ein.
Dankeschön.
Bitteschön. Nee, du bist jung und sportlich, du kannst noch.
Ja, ja, das stimmt.
Ich kann nicht mehr. Ja, guck mal, ich habe Schienbeinschmerzen.
Ja, und ich gab's so
ja, stimmt, was gab's so was?
Nee, also ich finde es interessant. Also ich, wie gesagt, also wenn es ein Pflicht gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Ohne das, dann hätte ich es auch nicht gemacht, glaube ich. Allerdings, ich finde es interessant, was du sagst. Also jetzt, es gibt einen Teil, also ich rekrutiere selber auch auf Arbeit. Ist ein ganz anderes Umfeld, aber mit Herausforderungen auch gemacht. Und je mehr Leute du hast, dann desto mehr Leute du dann jetzt auswählen kann, so überzeugen kannst und so weiter. Und
du sprichst quasi von dem Pool an Bewerbern, genau, den du hast und sagst, okay, jetzt kann ich mir aber tatsächlich, ich habe jetzt hier 100 Bewerber.
Genau, dann.
Das ist einfacher zu entscheiden, als wenn du 3 Bewerber da hast.
Richtig, vor allem dann, Reik, hast du uns gesagt, dass du dich nochmal bewerben musst und dann, wenn du länger bleiben willst, möchtest. Also das heißt, je mehr du hast, desto mehr Auswahl hast du und dann du kannst mehr sortieren. Allerdings, ich finde der Teil toll, dass also heute, dass unsere Armee dann professioneller geworden ist. Also dann jetzt dadurch, also klar, wenn du jetzt weniger Anfänger hast, das Bild von dem Armee ist auch nicht nur die Leute, die 9 Monaten bleiben und vielleicht jetzt auch in deren Pausenzeit dann im Zug mit deren Anzug von Bundeswehr rausgehen und dann noch mit Bier und alles dann rausgehen zum Beispiel. Ja, also ich meine, das ist auch ein Bild, der dazu gehören könnte.
Ja.
Ich meine, also jetzt klar, je mehr Newbie du hast, desto schwieriger ist diesen Werte auch zu mitteilen und so weiter. Also deswegen, ich finde es interessant, was du sagst. Also ja, klar, also es wäre gut für die Gesellschaft. Vielleicht für der Image der Armee. Teilweise ja und teilweise weniger. Mhm. Bin ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Zum Beispiel ein Fakt, der für mich sehr geprägt ist, ist die Mutter in dem Fall von den Leuten, die jetzt dann aufgerufen werden, dann bei dem Zivil, also Wehrdienst zu gehen, wenn die Kinder sagen, ich möchte jetzt bei der Armee bleiben, öfters ist ein negatives Teil für die Mütter, weil die dieses Umfeld auch weniger kennen und dann also sehr viele
Ich glaube, Mütter haben tatsächlich dann so ein bisschen das Problem, ist ja so ein bisschen wie Ausziehen wahrscheinlich, wenn man zu Hause auszieht. Du hast natürlich meistens auch nur lokale Entfernung. Ne?
Ja, klar.
Man hat ja selten die Möglichkeit, im Dunstkreis seines Zuhauses zu arbeiten bei der Bundeswehr, oder? Also bei dir geht's jetzt noch? Das ist aber auch noch relativ weit weg.
Das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz richtig. Okay. Also wir sind mittlerweile so weit, dass die ehemalige Verteidigungsministerin Frau von der Leyen doch sehr viel für die Vereinbarkeit von Dienst und Familie getan hat.
Okay.
Also es ist gar nicht mal so unüblich, dass man in der Nähe seines Wohnortes tatsächlich auch Dienst tun kann.
Dann ist das tatsächlich noch irgendwie falsch verankert bei mir, weil bei mir war es tatsächlich auch immer eines der Fakten, die man immer so gehört hat. Ne?
Ja.
Ja, okay, der hat sich jetzt für 12 Jahre verpflichtet und der wohnt in Berlin und sitzt aber irgendwo in Braunschweig, sage ich jetzt mal. Das geht ja noch, aber nicht halt in Berlin.
Das ist tatsächlich auch noch real. Ne? Es gibt viele Leute, die pendeln. Aber ich spreche, wie gesagt, hier aus meiner Erfahrung und ich habe bis jetzt nur durchweg positiv erlebt, dass, wenn man das möchte, auch heimatnah eingesetzt werden kann.
Okay, na, süße. Das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Wärst du eigentlich zur Bundeswehr gekommen, wenn es die Wehrpflicht nicht gegeben hätte? Wenn man jetzt mal so rein hypothetisch mal denkt?
Schwierig. schwierig. Also wenn ich es nicht gemusst hätte damals, man hat ja auch Flausen im Kopf als junger Mensch, weiß ich nicht, ob ich die Entscheidung getroffen hätte. Ja. Aus heutiger Sicht auf jeden Fall.
Ja.
Damals würde ich das jetzt nicht bejahen.
Naja, hätte sein können, dass man von vornherein sagt, so manche haben ja schon mit 15, 16 ein ziemlich klares Ziel und sagen, ich möchte auf jeden Fall mal später zur Bundeswehr gehen. Hätte sein können, dass es bei dir ähnlich ist.
Solche Leute begrüßen wir natürlich, ne?
Absolut.
Na, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt, also ich mal mich in der Brücke jetzt, du sagtest, also du arbeitest jetzt dann in Berlin, also in Berlin näher.
Ja.
Ist interessant, also muss man nicht unbedingt dann auswandern oder woanders gehen. Für mich ist die Frage, welche Aufgaben hat die Armee in Deutschland beziehungsweise für Deutschland heute?
Also grundsätzlich hat die Bundeswehr den Auftrag, die Souveränität des Staates zu schützen und deren Bürger. Das ist so die Kernaussage an der ganzen Geschichte. Ne, also nennen wir es unter dem Decknamen Landesverteidigung.
Ja.
So. Mittlerweile ist es so, dass wir natürlich auch mit terroristischen Bedrohungen zu tun haben, dass wir auch mit Naturkatastrophen verstärkt zu tun haben und selbst Einsätze im Ausland unser täglich Brot sind.
Und mir interessiert das enorm, weil wie du sagtest, also du kannst hier in Berlin arbeiten. Also es gibt, also für mich der Soldat ist täglich jetzt der auf im fremde Theater geht, also dann wirklich dann im Ausland. Ja, aber wirklich. Also ja. Ich weiß nicht, ob es das so heißt. Also auf Französisch.
Auslandseinsätze.
Oder, ja, genau. Auf Französisch heißt ein Théâtre de Guerre, ja, also im Ausland. Ja. Mhm. Und daher, also es ist jetzt, was passiert, also was soll dann alles in Deutschland passieren? Weil es gibt einen großen Teil der Soldaten, die auch in Deutschland in Einsatz sind letztendlich.
Also das ist ganz klar geregelt über das Grundgesetz in Deutschland.
Okay.
Da ist ganz klar definiert, wann die Bundeswehr im Inland tätig werden darf.
Okay.
Als allererstes natürlich die Landesverteidigung.
Okay.
Ne, sollten wir aus irgendeinem Grund angegriffen werden, ne, die Bundeswehr verteidigt Deutschland.
Klingt erstmal sinnvoll.
Ja, genau, richtig. Ne? Auf jeden Fall.
Verteidigung des Landes.
Aber jeder bekommt ja in den Medien auch mit, Naturkatastrophen, Donau, absolut, wie auch immer, ne, wo die Bundeswehr natürlich zu Unterstützungszwecken angefragt wird und natürlich auch immer gerne hilft. Ja, weil wir einfach die Manpower haben. Also solche Geschichten werden auch im Inland praktiziert. Ja?
Also ich finde interessant, wenn wir jetzt ganz kurz über dieses Thema, wann darf Deutschland, also die Armee Inland operieren oder in Aktion kommen. Weil ich weiß, es in Frankreich, es gab ein großes Thema über die Fremde Legion. Ja? Und die Fremde Legion, wenn sie dann gegründet wurde sie jetzt gegründet, nur mit dem Auftrag exklusiv im Fremdländer in Aktion zu kommen. Also die darf oder die dürfte, die Fremdenlegion, auf gar keinen Fall in Frankreich eingesetzt werden. Also diesen Armeeteil dürfte gar nicht im Land kommen. Also es ging nur um woanders zu fahren, also sehr enorm viel in Afrika, also um neue Kolonien zu haben. Und interessanterweise, das wusste ich nicht, habe ich dann jetzt für die Folge dann rausgefunden, dass der größte Anteil an Fremdlegionär aus Deutschland kommt.
Das ist ja so. Sehr gut. Gut recherchiert.
Ja, oder? Gut recherchiert. Das fand ich toll.
Gut recherchiert.
Hätte ich nicht gedacht.
Also jetzt, nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Jetzt werden sehr viele Ostländer, also Balkan und so weiter, dann wieder integriert, also dann noch mehr übernehmen, aber tatsächlich.
Aber trotzdem hätte ich auch überhaupt nicht gedacht.
Ich auch nicht, deswegen war ich sehr überrascht. Genau, also es war nur ein kleines Paris an der Spree, Zwinker, also lass uns kurz vergleichen und dann machen wir es trotzdem. Mir wäre auch sehr interessant zu wissen, so. Hast du also Armeeangehörige andere Länder kennengelernt beim Übungen, beim alltägliches Arbeit, Ausländer, Austauscher?
Genau, Kontakt mit anderen Streitkräften aus anderen Ländern, ja.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Deutschland, um nochmal kurz zurückzukommen auf den Punkt, was die Aufgabe ist, natürlich auch die Verbündeten mitzuschützen. Ne? In dem Fall die NATO-Mitglieder. Es werden natürlich im Zusammenhang damit auch viel Übung gefahren. Da trifft man natürlich auf andere Nationen. Ne? Man muss sich ja irgendwie verständigen, man muss die Übung so aufeinander abstimmen, dass im Ernstfall das auch miteinander funktioniert. Persönlich bei so einer Übung im Ausland durfte ich noch nicht teilnehmen. Ich habe lediglich schon erlebt, wie quasi ein Austauschprogramm stattgefunden hat. Ja, das heißt, ich durfte teilhaben an einer deutsch-amerikanischen Austauschgeschichte, wo eine weibliche Soldatin im Rang eines Sergeants, Oberfeldwebel bei den Deutschen.
Mhm. Sergeant Major.
Das ist der Hauptfeldwebel.
Ah, Entschuldigung, ja. Hauptfeld und Oberfeld. Es tut mir leid.
Genau. Bei den Amerikanern, Technical Sergeant ist gleich gesehen mit dem Oberfeldwebel, die im Austausch quasi an der Unteroffizierschule der Luftwaffe Ausbildung betrieben hat. Also das habe ich auch schon öfters erlebt, auch mit französischen Soldaten tatsächlich, die dann anfangs mit der Ausbildungsgruppe mitlaufen, um zu sehen, wie das in Deutschland funktioniert. Parallel dazu ein deutscher Soldat in Frankreich ist, der dort in der Armee quasi gewisse Strukturen kennenlernen darf. Mhm. Das habe ich schon mehrmals erlebt.
Hast du dann direkt Austausch, also wenn du das erlebst mit diesen Leuten, also wie fühlt sich das an, also jetzt wie ich das als Franzosen ganz entspannt in Berlin durchläuft, oder also ist es sehr angestrengt, also so sehr in Box gestellt, also die, wie heißt es?
Ich probiere gerade rauszufinden, was du fragen möchtest, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich weiß, was er meint.
Wir sind in einer Box, so weit war ich jetzt schon.
Orange is the new black.
Die Austauschprobanden, sage ich jetzt mal. Rai,
kannst du die Frage einfach nochmal kurz wiederholen? Ich weiß nicht, was er wollte.
Er hört nie zu.
Doch, ich höre zu, aber ich habe es nicht verstanden.
Also ich habe das so verstanden, ob es schwierig ist, sich dann quasi an diesen Soldaten, jetzt zum Beispiel im Fall eines Ausbilders, anzupassen. Weil er kommt aus einem anderen Land, andere Geflogenheiten, andere Sprache.
Ja, okay, alles klar. Die Antwort.
Das, was ich erlebt habe, ist, es ist natürlich ein Unterschied. Ja, also zum Beispiel gerade jetzt die amerikanische Variante hat jetzt nichts mit Frankreich zu tun, aber gerade die amerikanische Variante legen natürlich auf ganz andere Sachen Wert. Ne? Also kurzes Beispiel, ich habe einen Auftrag gehabt, ihr eine Lösung zu präsentieren von einem Auftrag, den ich bekommen habe, und wollte den Raum verlassen. So, bei der Bundeswehr ist das
Tschüssikowski! Macht's gut, Nachbarn.
So ähnlich. Aber sie hat tatsächlich sehr großen Wert auf die Form gelegt. Und das ist bei den Amerikanern natürlich eine ganz andere Hausnummer als bei den Deutschen.
Okay, alles klar.
Ja, also dahingehend merkt man Unterschiede. Mal abgesehen von der sprachlichen Barriere, obwohl die sich auch sehr fleißig versuchen anzupassen. Also wenn die in Deutschland sind, versuchen die auch Deutsch zu sprechen.
Okay.
Ja, das ist sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie es andersrum ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in Frankreich und die legen darauf ja Wert, dass ich mit denen Französisch spreche.
Aber auf jeden Fall, so wird es laufen. Wie immer.
Die Franzosen erwarten,
das ist immer so. Und die Franzosen kommen nach Deutschland und sagen, non.
Je comprends pas.
Ich Englisch nicht.
Ich Englisch nicht. Aber machen wir uns mal nicht vor, kein Soldat, der mal nach Frankreich zum Austausch möchte, hat sich nicht mit der Sprache
auseinandergesetzt.
Ja, oder hat da eine Affinität für.
Das stimmt. Ist deine Boxfrage geklärt worden? Also wirklich, ich hatte echt Probleme zu verstehen.
Weil ich das erste Mal nicht verstanden. Weil du nicht out of the box denkst.
Nee, ist richtig. So. Mich würde jetzt persönlich nur interessieren, wir sind jetzt alle Männer.
Ein Teil an Frauen.
Relativ aktuell tatsächlich, ich habe es nämlich letztens erst in einem Artikel gelesen. Kannst du, Reika, vielleicht noch mal kurz was zum Anteil der Frauen sagen bei der Bundeswehr? Hast du da eine Zahl im Kopf zufällig?
Ja, also ich durfte natürlich miterleben, wie der Anteil an Frauen immer mehr gewachsen ist in der Bundeswehr. Mhm. Es gab natürlich immer schon einen gewissen Anteil an Frauen, speziell im Sanitätsbereich, aber auch in der Verwaltung. Mittlerweile wächst das. Stetig, aber man kann so grob sagen, circa 15%. Also 12 bis 15% sind circa Frauenanteil. Und da rede ich nicht nur von Soldaten, sondern allen Angehörigen der Bundeswehr.
Genau, richtig, ja.
Und wer in Mathe aufgepasst hat, wir sind derzeit circa 185.000 Mann stark in der Bundeswehr. Ja. Und davon circa 12 bis 15%. Also wir reden hier über eine Zahl zwischen 20.000 und 25.000.
Okay. Ja, ist aber schon relativ viel. Hätte ich jetzt
und es wächst.
Und es wächst, genau, das hattest du ja schon angesprochen. Wie spricht man denn eine weibliche Kollegin an? Also du bist jetzt bei dir auf Arbeit. Und es ist jetzt Frau Müller, sage ich jetzt mal.
Guten Tag.
Und Frau Müller ist jetzt, keine Ahnung, sag mal ein Beispiel, Oberfeldwebel. Dann sagst du?
Dann heißt es aktuell Frau Oberfeldwebel.
Ich habe jetzt auch noch ein bisschen recherchiert. Fakten, Fakten, Fakten. Und in der Tat, die Armee mit der größten Anteil an Frauen ist Israel. 33%.
Tatsächlich.
Ehrlich, ja. Israel?
Ja, richtig.
Tatsächlich, da war es wieder.
Ja. Ich muss es kurz aufklären. Ja, ich wurde vorhin leicht gemobbt in der Vorbesprechung, ja, von meinen lieben Kollegen hier, weil ich angeblich in jedem zweiten Satz tatsächlich benutze. Das halte ich tatsächlich für eine Frechheit, ja, dass ich das tatsächlich an dieser Stelle mal. Also, nee, möchte ich nicht.
So, zweite Armee ist Ungarn. Ungarn ist schon ein besonderes Land, ne? Also, weil es wurde jetzt, also.
Ja, da gibt es ungarische Salami. Ich mag erstens, ungarische Salami.
Aber, also muss man jetzt kurz überlegen, also Ungarn ist ein Land, der sehr oft besetzt wurde. Also dann, du sprichst von Österreich, Ungarn, also so viel Geschichte als alleinstehendes Land ist sehr wenig. 18% in USA. Also USA oder USA?
USA!
USA! Und dann kommt Frankreich. Frankreich ist auch so mit einem von dem vierten, also viertes Land, leider nicht auf dem Podium, aber nicht weit.
Aber noch vor Deutschland.
Ja, das stimmt. Ja. Also für mich interessant ist es, dass es super spät kam. Also du hast erwähnt, also Sanitäts. Teil, genau. Es wurde viel früher dann
genau. Schon. Genau, Sanitätsdienst waren eigentlich immer schon auch Frauen vertreten, ob nun zivil oder teilweise auch in Uniform als Soldat. Und es ist dann natürlich übergeschwappt auch in andere Bereiche, wo man festgestellt hat, dass Frauen auch teilweise ganz andere Möglichkeiten haben oder Sachen anders betrachten, ne? Mal abgesehen von der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ja.
Interessant fand ich, dass in Frankreich gibt es einen Unterschied zwischen wirklich der Soldat in sich, also der von der Armee angestellt ist, aber auch der Verwalter, der von der Armee angestellt ist. Also sind alle von der Armee, aber ein gehört wirklich zum Armee in dem Sinne Soldaten, also ich gehöre dazu, und der andere Verwalter, also ich bin jetzt für die Büro dann gemacht. Das ist das dasselbe in Deutschland?
Das ist in Deutschland genauso, genau. Es gibt einen Verwaltungstrakt, der auch durch zivile Dienstposten besetzt ist, die aber natürlich auch im Beamtenstatus oder im öffentlichen Dienststatus sind. Und es gibt den Trakt, der von Soldaten besetzt ist.
Okay. Ne,
wo auch unterschieden wird, ob Angestellter im öffentlichen Dienst als Zeitsoldat oder beamtenähnliches Verhältnis als Berufssoldat.
Okay. Aber das heißt, wenn ich Beamten bin zum Beispiel, habe ich ein normales Arbeitsvertrag. Nicht wie beim Soldat, wo es wirklich dann wie so Zeit Räume oder dann längerfristig. Also das heißt, wenn ich jetzt im Verwaltungsbereich bin, habe ich auch eine 3-monatige Kündigungsfrist zum Beispiel.
Ja, da muss man unterscheiden, ob man als Angestellter im öffentlichen Dienst ist, also ein Arbeitnehmer, oder ob man tatsächlich einen Beamtenstatus hat.
Okay.
Ja. Wenn es Leute gibt, die sich tatsächlich interessieren, welche Möglichkeiten es bei der Bundeswehr gibt, kannst du uns kurz irgendwie sagen, wo die Leute sich informieren können, wenn sie Interesse haben, bei der Bundeswehr einzusteigen?
Also grundsätzlich im heutigen Zeitalter der Medien, ne, bundeswehr-karriere.de, da kann man eigentlich ziemlich sich gut informieren, ziemlich viel nachlesen. Es gibt mittlerweile Live-Chats, es gibt sämtliche Möglichkeiten, auch über Einstellungstests Erfahrungen zu machen oder auch auf Messen oder sämtlichen Veranstaltungen. Die Bundeswehr macht auch eigene Tage der Bundeswehr, wo jeder hingehen kann und sich informieren kann. Das ist eigentlich relativ einfach, finde ich, mittlerweile. Und die Einstellungsmöglichkeiten reichen auch von dem 17-Jährigen bis hin zum mittlerweile 50-Jährigen in die Bundeswehr mit seinem Fachwissen oder seinen Möglichkeiten einzutreten.
17 hast du gerade gesagt, also auch unter 18-Jährige?
Ja, man kann sich auch schon mit 17 bei der Bundeswehr bewerben, das geht.
Naja gut, aber wenn man sich interessiert und ich sag mal, man hat jetzt, ich meine mit der Realschule zum Beispiel ist man ja mit 16 fertig.
Ja.
Ne, und man sagt, man möchte dann den Weg bei der Bundeswehr weiter bestreiten. Das ist ja eigentlich auch legitim, dass man sagt, unter 18.
Warum nicht?
Die Möglichkeit einzuräumen. Ja, sicherlich mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten etc. pp. Ne, aber per se finde ich das ja schon mal gar nicht so schlecht, dass man da schon mal auch unter 18-Jährigen die Möglichkeit gibt, dass man nicht 2 Jahre überbrücken muss.
Und bis welchem Alter arbeitet man bei der Bundeswehr?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich aufgrund der Dienstgradgruppen. Ja, in meiner Dienstgradgruppe ist zum Beispiel momentan 58 das Pensionseintrittsalter.
Da hat Reik nur 38 Jahre vor sich.
Siehst du. Noch so
danke.
Viel zu arbeiten.
Locker. Danke. In höheren Sphären, also im gehobenen oder im höheren Dienst, geht es natürlich viel weiter hoch. Ja, also ihr werdet nicht erleben, dass ein General mit 58 in Rente geht, wenn er dann überhaupt schon General ist.
Okay.
Also das passiert nicht.
Okay.
So, jetzt war es ja thematisch etwas ernster bei uns. Deswegen, Reik, muss ich dich jetzt nochmal fragen, hast du eine kleine Anekdote, irgendwas kleines Witziges, ja, oder irgendwas, eine Story, die passiert ist, wo wir jetzt mal sagen, ach, es menschelt bei der Bundeswehr?
Ja, also ich habe mich bei dieser Story als Mensch gefühlt, habe aber dadurch ziemlich schnell gemerkt, wo ich eigentlich bin.
Okay.
Ich war noch relativ frisch in der Bundeswehr und es gibt in der Bundeswehr eine sogenannte Bekleidungskammer, wo man seine Sachen, wenn man Eintritt in die Bundeswehr empfängt.
So Bluse oder
darüber sprechen wir ja noch.
Und wo man sie auch wieder abgibt, aber wo man auch Sachen tauschen kann. Wenn mal was zu klein wird, kaputt geht, abgenutzt, was auch immer. Und ich bin in diese Bekleidungskammer siegessicher hinein und habe zu der jungen Dame am Tresen nenne ich es jetzt mal, gesagt, Taschen, ich möchte ja drei T-Shirts tauschen. Und neben mir stand ein älterer Soldat, also der hat schon offensichtlich mehrere Jahre auf dem Buckel, anhand seines Dienstgrades und der Farbe seiner Haare. Und der guckte so leicht schräg oben zu mir runter, du weißt, wie groß ich bin.
Ja. Groß, kann ich den ZuhörerInnen sagen?
Und meinte, T-Shirt gibt's bei Garstadt, das heißt Unterhemd, Kurzarm, Oliv. Ich bin kurz in mich gegangen und habe gesagt, jawohl, ich möchte gerne die
drei Unterhemden kurz Oliv.
Wie war das noch gleich? Tauschen.
Das, was er sagt, tauschen,
genau.
Ja, super.
Also im Nachhinein lache ich drüber, damals war ich etwas angespannt.
Glauben wir.
Aber so eine kleinen Anekdoten, wie du sie gerne nennst, ja, die passieren tatsächlich öfters.
Gut, man sieht Menschen bei der Bundeswehr. Es arbeiten Menschen dort. Es sind keine Maschinen.
Es heißt ja auch Bürger in Uniform.
Bürger in Uniform. So, und da hier auch alles mit Dienst und Vorschrift läuft, ist Mathieu wieder dran. Mathieu, ich drücke auf den Knopf und es ist Zeit für
Der Weinbefehl.
Da müssen wir unseren Gast erstmal fragen, Reik, trinkst du gerne Wein?
Nein.
Nein. So, Mathieu, du bist mit Pfeifi auf weiter Flur. Herr Pfeifer, sind Sie überhaupt da?
Zählt Sangria eigentlich als Wein?
Sangria zählt als...
Lars, Vorsicht!
Okay,
Wir fragen mal die Franzosen,
naja, Sangria, Wein?
Also ich würde Nein sagen, aber gut. musste man forschen. Vielleicht ist ja noch ein Wort für nächste
Herr
Folge.
Pfeifer?
Ja?
Sangria, Wein?
Auf keinen Fall, ist doch kein Wein.
Also okay. Ich würde sagen Wein ohne Etikette.
Wein ohne Etikette.
Ey, super interessant, dass wir Wein ohne Etiketten jetzt besprechen, weil heute reden wir über die Armee, also Streitkräfte und am besten, um einen gesunden, fitte Streitkraft zu haben, werden wir alkoholfrei reden heute.
Hat der Kohle frei gesagt?
Also
alkoholfrei.
Also, ja, alkoholfrei.
Alkohol.
Ja, genau, richtig. Der Hulk. Lars lacht, weil er auch nicht ganz der fitteste ist, aber trotzdem alkoholfrei.
Was ist das denn jetzt?
Der Koffein voll.
Ja gut, okay, das bisschen Koffein, das baut sich schon ab irgendwie. Da schlafen wir drüber nachher.
Naja, deswegen reden wir heute nicht über einen Konsum, sondern wir werfen einen Blick in der Erstellung rein. Ja, ich habe eine Frage zu euch, jetzt, dass ihr am Tisch seid. Es gibt zwei Weintraubenfarben.
Hell und, wahrscheinlich sagt man weiß und rot wahrscheinlich.
Ja.
Oder?
Manchen
weiß und rot sagt man, aber die sind doch eigentlich grün? Und
grün und
mehr ins dunkelrot Bordeaux schon fast.
Ja, das stimmt, genau. Also
naja, okay,
grün,
aber die
weiß. Rot, also grün oder also der grüne, das ist der Weißweintraum.
Genau, ja? Hätte ich jetzt auch gesagt. Und der dunkle Rotwein.
super interessant, weil das ist nämlich die Frage, die richtig kommt, ist, warum gibt es aber drei Weinfarben?
So, weißt du, wer jetzt eigentlich reinkommen müsste? Ayman Abdallah.
Sie haben eine Überzeugung und sind bereit, dafür zu kämpfen. 10 unglaubliche Fakten über
Matthias und Lars.
Ne?
Der müsste jetzt reinkommen und müsste jetzt sagen, so Freunde, so und so ist das.
Na, aber das zeigt doch schon wieder, dass du in der Schule nicht aufgepasst hast.
Nee.
So, wenn es drei Farben gibt, Lars, ja?
Ja, naja, ich tippe jetzt, dass die helle Traube genommen wird und die dunkle Traube man nicht zusammenkippt.
Was passiert denn mit Weiß und Rot, wenn man das mischt?
Wird heller.
Aha.
Na, deswegen sag ich ja.
Rosé vielleicht?
Na, deswegen sag ich ja.
Also, in der Tat, also wenn, egal ob ihr ein Weißwein, also ein Weißweintrauben, also der grüne, oder ein rotes presst, werdet ihr ein helles Saft bekommen. Es heißt, jetzt nehmen wir ein Beispiel aus der Champagne. In der Champagne gibt es 3 Hauptwein, also Weinsorten, also Rebsorte, 2 weißen und ein rot. Allerdings, der Champagne ist ein Weißwein. Es heißt, der Rot-Rebsorten wird so gepresst, dass so nur der Saft rauskommt, weil die Farbe der Wein kommt von dem Haut.
Von der Schale
der Rot-Rebsorte.
Halt, okay. Ja? Champagner ist ein Weißwein?
Champagner ist ein Weißwein. Du kannst ja als Rosé auch machen, aber es ist nur Weißwein.
Du.
Also Champagner, ich empfehle euch, das öfter zu trinken. Es schmeckt.
Ja.
Genau, also es kommt von dem Farbstoff, den ihr findet in dem Haut, also in dem Schale und in dem Frotfleisch. Aber sonst dann der Saft in sich, den dann einfach hell. Manchmal, abhängig von wie doll du dann, ihr könnt zu Hause machen, also wenn du jetzt richtig doll einen Rotwein presst, also einen Rotweintraum presst, wird es auch leicht rosé. Weil es kommt dann von dem Frostfleisch und von dem
Farbstoffe mit bei, ne? Okay.
Genau, ja. Richtig. So, und daher wollte ich euch heute das beibringen, also vielleicht zu Erinnerungen bringen. Also das, daher kommen die Farbe. Der Rosé kann in 2 Möglichkeiten gemacht werden. Also der Weiß kann mit alle Weintrauben gemacht werden. Ja, also das heißt, egal.
Ah, ja, okay, können rote sein, genau. Ja, genau.
Der Rotwein kann nur mit dunkler Wein gemacht werden.
Weil, ich kann dir folgen.
Ja,
sehr gut.
Oder? Also das heißt, nur einfach der Haut und der Frohfleisch muss länger in dem Saft bleiben. Okay? Also
gut.
Dann, so, und dann der Roséwein gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich lasse der Haut eine bestimmte Zeit, aber nicht so lang wie für einen Rotwein. Okay? Mhm. Oder Mischung. Also eine Mischung gibt es, so wie du es vorgestellt hast, also Weißwein und Rotwein.
Ich wollte gerade sagen, man kippt die zusammen.
Genau, richtig. Dann bestimmte Komponenten von der einen und von 50, der anderen.
50.
Also es gibt talentierte Menschen, die das machen. Es ist aber weniger betreiben und ein bestimmter Name wird es dann öfters gemacht, aber nicht überall.
Hat jemand mal versucht, Wein mit Whisky zu mischen?
Bestimmt. Also bestimmt.
Scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein.
Jedenfalls nicht bekannt.
Keine Ahnung.
Probieren muss man. Ich weiß, dann sehr viele Whisky werden dann älter, also veraltet in Holzfässer, die jetzt von Weingebiet kommen.
Ah, okay. Man nimmt die alten Weinfässer und macht da den Whisky rein zum Reifen.
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Das passiert ziemlich oft.
Ah,
genau, also heute,
yes.
Heute ist unsere alkoholfreies Weinbefehl. Vielleicht können wir ab und zu mal das noch weiter verfolgen.
Finde ich gut. Vielen Dank, Matthieu, wieder für diese Weisheiten. Weißweinheiten.
Nee.
Vielen, vielen Dank. Ja, und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich, dass der Raik uns heute als Gast zur Verfügung stand. Vielen,
auf jeden
vielen
Fall.
Dank.
Super, danke
schön. Wir müssen natürlich aber noch eine ganz wichtige Sache klären.
Seine Bluse.
Es ist eine Jacke.
Oh la la.
Ist es jetzt eine
Jacke,
oder?
Seine Bluse.
Los, Raik, jetzt Fachmännchen-Statement.
Ja, ich mag ja Kurt Krömer sehr und habe die Sendung auch gesehen. Und tatsächlich heißt es bei der Bundeswehr, die normale Uniformjacke Camouflage, wir nennen es grün, heißt Bluse. Und der sogenannte Feldparker heißt Jacke. Und wenn man das so möchte, kann man auch damit begründen, dass die Jacke eine Kapuze hat und die Bluse nicht.
Nicht.
Sind die beide wasserdicht?
Was ist das für eine Frage, ey?
Nein, dafür gibt es eine Nässe-Schutzjacke.
Ah, Nässe-Schutzjacke, siehst du?
Siehst du? Wir sollten mal ernsthaft drüber nachdenken, ob wir beide auch mal einen Tag bei der Bundeswehr machen.
Nein.
Schade. Es war ein Versuch wert.
Aber danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen
das
Dank für die Einladung.
Das ist eine Jacke. Das ist eine Jacke. Das ist eine Jacke. Ist eine Jacke.
Nur deswegen.
Liebe Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, uns natürlich bei den einschlägigen Plattformen zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Wir sind mittlerweile auch bei Amazon Music gelandet. Ne, liebe Freunde? Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Abonnieren, raufklicken, reinhören, Spaß haben, teilen.
Teilen.
Was kann man noch machen mit so Podcasts?
Einfach genießen.
Genießen.
Nein, in erster Linie anhören. Und es gibt keinen, der so sexy Amazon sagen kann wie du.
Oh, schönen Dank. Mit der Nummer verabschieden wir uns jetzt.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Paris an der Spree, Lars, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris an der Spree, partout où vous trouvez des podcasts.
Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Können wir das rausschneiden, bitte?
Zwinker, zwinker.
Hashtag HDGDL, lol.
Hashtag superwitzig.
Hashtag, wer hat den vertuschtes Mikrofon
gemacht? So, das ist hier nicht lustig, ich bin von der Bundeswehr.
Das ist richtig.